ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Simons Mutter hat auch Eimer Saufen erfunden. Also alles war Spaß. Durch den Schlauch schmeckt's auch, Alter. Bei Havemanns zu Hause wurde, Alter, das Niveau auf ein ganz neues Level gebracht mit den Metallica-CDs und Saufen.
Und Saufen, ja, ja. Mann, ey, Konfusion hier am frühen Morgen.
Startschwierigkeiten, reell.
Ja, wie ich gerade schon zu Hanno gesagt habe, Kaltstart ist immer schlecht für den Motor.
Ja, aber auch oft das Beste, gerade wenn man so unangenehme Dinge machen muss. Trinkst du da gerade ein Amstel-Bier?
Schön wär's, ich trinke ein Spindrift, ein Sparkling Water mit ein bisschen Schuss.
Ach so, ich wollte sagen, wenn man so unangenehme Dinge machen muss, wie einen Podcast aufzunehmen, während andere Leute zur Arbeit gehen. Ja. Gut, es ist Arbeit, also dementsprechend. Bei mir gibt's wieder Grüntee. Der Grüntee Ultra schlägt wieder zu.
Grüntee Ultra.
Grüntee Ultra. Trinkst du gerne Grüntee? Hatten wir wahrscheinlich schon 12.000 Mal die Frage, brauchst du nicht mal beantworten.
Ist ja nur Episode 9.
Ich würde dich öfters mit Grüntee sehen, wenn es so wäre.
Ja, ist ja nur Episode 9000, die wir heute aufnehmen.
Ich bin ja immer noch, ich habe ja immer noch vor, haltet euch fest, Leute da draußen, meinen ersten Kaffee zu trinken. Ne? Ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie einen Kaffee gehabt und ich weiß nicht, vielleicht wäre das was wir mal zusammen machen müssen, weil bei dir weiß ich wenigstens, dass ich keinen Scheißkaffee hingestellt kriege. Vielleicht einen, der mir nicht schmeckt, aber dann weiß ich wenigstens, dann ist das nichts für mich.
Ja, ich mag Pfefferminztee.
Boah, Alter, das erinnert mich nur an Kranksein, Alter.
Nee, für mich.
Wenn er frisch ist, so frische Pfefferminzblätter, das kann geil sein. Räume ich ein, aber ansonsten, Alter, nee, danke.
Ich stehe auf Pfefferminztee, worauf ich nicht so stehe. Mich erinnert an Kranksein eher Kamillentee.
Ja, das gab's bei uns im Westen nicht. Da waren wir zu arm.
Verstehe, ja.
Kamillentee habe ich aber eine Zeit lang auch viel getrunken. Pfefferminztee ist nicht meins, Alter. Das erinnert mich wirklich nur an Kranksein. Ich weiß gar nicht, zu welcher Krankheit man das gekriegt hat. Wahrscheinlich so bei allen Sachen. Der Irrglaube-Tee, also ich will es gar nicht als Irrglaube hinstellen, aber es ist so als Kind. Ich komme aus einer Zeit, da war man krank. Da gab's, wenn man Durchfall hatte, Cola mit Salzstangen, ganz klar. Mhm. So, wenn man jegliche andere Krankheit, Pfefferminztee.
Ja, oder alles zusammen.
Schmeckt eh geil. Ja. Simon, wie geht's dir denn?
Mir geht's soweit ganz gut eigentlich. Ich, keine Ahnung, Routine eigentlich, aber ja, abgesehen vom Weltschmerz.
Vom üblichen Wahnsinn.
Ja, genau. Abgesehen davon.
Abgesehen, ja.
Ja, ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Bei dir, Hanno?
Ja, auch. Ich bin seit 2 Wochen zu Hause. Ich war ja 7 Wochen in Deutschland, nur kurzzeitig außerhalb von Deutschland. Jetzt bin ich wieder zu Hause und Alter, diese 2 Wochen, die ich zu Hause bin, Simon, da wedelt er mit dem Aal. Die 2 Wochen, die ich zu Hause bin, fühlen sich relaxationmäßig an wie 10 Jahre Urlaub. Also ich habe alles richtig gemacht. Mir geht es so gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wirklich, mir geht es wirklich gut. Und irgendwie normalerweise werde ich schon nach 1-2 Tagen nervös. Aber jetzt bin ich schon 2 Weeks in. Und ich habe noch nicht irgendwie angefangen, irgendwelche Projekte am Haus zu machen, irgendwelche halbgaren Sachen zu reparieren oder, sondern ich lasse mich so in den Tag leiten. Gestern war ich in Cedar Key, ist dir bestimmt bekannt, oder? Nö. Cedar Key ist so ein Strandort hier westlich von Gainesville. Da hat der Hurricane letztes Jahr im November, Oktober richtig krass zugeschlagen. Also da sah es wirklich noch aus wie Sau. Auch mal zeigt die Economy, der geht's nicht gut, weil die ganzen Leute, viele Leute reparieren da auch gar nicht, sondern alles eigentlich zum Verkaufen, weil die Leute sich die Reparatur nicht mehr leisten können. Die Einschläge kommen ja auch immer näher und es werden immer mehr. Ich bin immer froh, dass ich im Landesinneren wohne. Immer wenn ich so am Strand bin und die Häuser da sehe, finde ich das auch immer schön. Aber ich persönlich habe sehr viel Respekt und, also nicht Angst, aber doch sehr viel Respekt vor Wasser. So Monsterwellen sind definitiv eins meiner Top-Endzeit-Szenarien, wo mir wirklich alles vergeht. Mhm. Also lieber, glaube ich, ein Atomblitz als eine Monsterwelle.
Atomblitz, ist das ein Wahlbox-Song-Titel?
Monsterwelle könnte das ebenfalls sein, also da bitte sei fair.
Ja, okay. Ich will nichts gesagt haben, ja, verstehe. Ah ja.
Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es auf jeden Fall richtig gut. Der Sommer ist hier natürlich auf Hochtouren. Anfang April ist geil, aber es ist noch nicht so humid. Die Luftfeuchtigkeit hält sich noch in Grenzen. Also dementsprechend, mir geht's gut.
Mir geht's gut. Hier ist zum Glück noch kein richtiger Sommer, aber wir hatten jetzt so ein paar 4 warme Tage und die waren dann auch echt angenehm. So 21 Grad. Bisschen Sonnenschein, kann man schon mal machen. Ansonsten habe ich diese Woche viel Musik gehört oder die letzten 2 Wochen? Nee, die letzte Woche. Keine ich Ahnung, auch. Was ist Zeit? Denn nachdem wir ja unsere letzte Helmet-Folge rausgehauen haben, gab es unter anderem einen Kommentar unter dem Instagram-Post dazu, wo jemand die Band Harmful empfohlen hat. Und ich dachte erst, sagt mir gar nichts, dann ist mir doch so langsam aufgegangen, doch warte mal, die liefen immer bei Viva 2 2 Rock oder so, glaube ich, lief von denen immer Mucke, aber das war dann schon späteres Material und der gute Mann, Ramin heißt er, glaube ich, hat das Debütalbum, das selbstbetitelte, empfohlen, war mir
im Zuge unseres Helmets-Wahns.
Genau. Und war mir komplett unbekannt und hat mich komplett umgehauen, die Platte läuft seitdem eigentlich endlos rauf und runter. Ich finde es immer geil, deutsche Bands zu entdecken, die nicht so deutsch klingen. Und vor allem aus den 90ern, das muss man halt auch sagen, ist eine ziemliche Leistung. So, das ist, ja, weil ich finde schon, dass es, also no offense an andere deutsche Bands, die vielleicht auch sogar hier und da ein bisschen erfolgreich waren in der härteren Gitarrenmucke aus Deutschland oder in Deutschland vor allem. Aber viel, ich finde, man hört trotzdem oft noch einen Unterschied, so ob es internationale Qualität ist oder deutsche Qualität. Aber bei diesem Harmful-Album, die könnten eigentlich von überall herkommen. Und auch ziemlich zeitlose Platte. Aber richtig bullig und aggro und fett.
Wenn es um Noise Rock geht, wo wir hier über sprechen, ich finde die von dir empfohlene Harmful-Platte sehr noise-rockig. Da muss auch Partydiktator aus Bremen erwähnt werden, auch 90er-Jahre-Band. Waren mit der letzten Platte, glaube ich, dann sogar auf Roadrunner gewesen, hatten, glaube ich, auch eine John Peel-Session damals in London oder in England, ich weiß nicht, wo der saß, ich glaube London. Ultra geile Band. Ich habe die nur zu spät geboren, das alte Problem. Ich habe die in den 90ern, glaube ich, nie sehen dürfen. Da war ich ja noch ein Teenager. Aber wahnsinnig, wahnsinnig gute Band. Noise Rock war in Bremen auch wirklich meine Zeit lang eine wirkliche Macht. Falls ihr ihn nicht kennt, checkt mal aus. Partydiktator, extrem große Band. Checkt das auch mal aus. Vielleicht gefällt dir das ja auch. Und Harmful, ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, sondern genauso wie du, nur dem Namen aus dem Viva 2 spät 90er Jahre Kontext. So, naja. Dafür danke für den Tipp. Ich habe die Platte erst einmal durchgehört. Ich muss da noch ein bisschen reinwachsen, bin ich ehrlich mit dir. Mich hat sie noch, also ich verstehe, wie geil das ist, aber mich hat es noch nicht so gepackt, dass ich jetzt denke, Alter, die muss hier auf Dauerschleife. Ich habe aber auch viel Musik gehört und ich war auch auf einem geilen Konzert und zwar Montagabend. War Montag gestern? Nee, vorgestern. Montags. Was findest du schlimmer? Shows am Sonntagabend oder Montagabend?
Ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, weil...
Klar, wir sind arbeitslos, das zählt nicht, aber so als Normalsterblicher.
Als Normalsterblicher, ich glaube Sonntagabend, weil, keine Ahnung, wenn man das Wochenende wirklich braucht, um sich zu akklimatisieren von der Woche, dann ist eine Show am Sonntagabend vielleicht eher undankbar, wenn man am nächsten Morgen wieder arbeiten muss. Montagabend vielleicht könnte es cool sein, nachdem man den ersten Tag Trott hinter sich hat, den so ein bisschen zu besiegeln mit einer geilen Show. Aber wir wissen auch alle, dass montags die Shows jetzt nicht gerade immer dadurch glänzen, besonders geil zu sein. Von daher bin ich da vielleicht so ein bisschen alleine mit meiner Meinung.
Ich glaube, ich bin immer lieber sonntags auf eine Show gegangen, weil ich eh so ein Typ bin, das Thema hatten wir schon oft hier, dass ich seit Kindheitstagen den Sonntag immer versuche zu negieren und immer versuchen so zu tun, als gäbe es den gar nicht, so um der Sonntagsdepression, dem Sonntagblues zu entfliehen.
Ach, und einfach Samstag schon scheiße drauf sein, deswegen.
Ja, das ist ja dein Stil, aber bei mir natürlich, dem die Sonne aus dem Herzen scheint, Nee, ich glaube, sonntags, montags ist halt echt so für mich denn so, Alter, man hat sich durch den Tag gekämpft und man will nur noch nach Hause und sich mit belohnen, dass man den Kopf ausmacht. Aber naja, wie gesagt, ich war Montag auf einer Show und zwar habe ich mir eine Band angeguckt, die wir ja auch schon öfters besprochen haben, die ich dir mal ausnahmsweise ans Herz legen konnte, und zwar Spy aus der Bay Area, geile Punk-Hardcore-Band. Du hast, glaube ich, auch berichtet, dass sie dir sehr gut gefielen auf Platte.
Mhm.
Habe ich hier zum zweiten Mal in Gainesville sehen dürfen, haben wieder überhaupt nicht enttäuscht, sondern wieder apokalyptisch abgeliefert. Dabei waren Watts. Watts sind eine Punkband aus Orlando, haben mich auch total umgehauen. Habe ich mich mit der Gitarristin unterhalten, die war 22 und mit Abstand die älteste in der Band. Das finde ich natürlich auch immer total geil, zeigt aber auch, wie alt man selber ist. Und ey, das klingt immer so nach Gehäde, aber ich wünschte, in Deutschland gäbe es Bands auf dem Niveau, in dem Alter. Wirklich, das ist richtig, richtig krass, was die abgeliefert haben. Und ansonsten noch Gainesville Finest, Pass waren dabei. Luke, der Sänger, wohnt mittlerweile in New York, ist für 2 Shows mit Spy extra runtergekommen. Kann man auch mal machen. Die haben zusammen Orlando und Gainesville gespielt. Und eine neue Band von meinem Kumpel Wyatt. Switch heißen die, jetzt nicht der unbedingt einfallsreichste Name, aber jetzt hat Gainesville endlich wieder eine richtig, oder nicht endlich wieder, vielleicht wahrscheinlich zum ersten Mal eine stilechte Beatdown-Band. Ziemlich bulliges Gekloppe.
Wo du gerade über so blutjunge Bands sprichst, David, den ich hier schon mal erwähnt habe, Deutscher, der hier in Portland lebt, mit dem gehe ich auch immer mal auf Shows zusammen, unter anderem, und der hat mir eine Band empfohlen, die heißt Rhododendron, auch hier aus Portland. Und das
richtiger Schrottname.
Ja, Alter. Furchtbarer Name. Aber das sind auch so 3 richtige Kids, Alter. Die sehen wirklich aus, also für mich jetzt als alten Sack, wenn ich die sehe, denke ich so, ja, die sehen so aus, als wären die 17. So, ich werde wahrscheinlich falsch liegen. Wahrscheinlich sind die so, ja, 20 oder so, aber keine Ahnung. Ich habe mir jetzt mal so eine Live-Session von denen angeguckt. Auch unfassbar, Alter. Also wie man... ich kann die Mucke gar nicht so richtig beschreiben, muss man sich einfach mal angucken. Aber auf jeden Fall, was für ein Flavor die teilweise schon in ihre Mucke bringen. Der Drummer auch. Der Drummer sitzt da im Miles Davis T-Shirt irgendwie so, ja, mit seinen, ja, als so 3 Käse hoch irgendwie und spielt dann auch richtig krasses Zeug. Also die ganze Band unfassbar krass. Einfach so ein Trio, die so harte Gitarrenmucke machen, die super experimentell und ist und super viel Flavor hat mich geflasht. Und warum er mir die empfohlen hat, ist, ich war mit ihm auf einer Show auch, über die haben wir auch schon gesprochen, Kowloon Walled City am Samstag. Da war nämlich der Gitarrist von dieser Band auch im Publikum. Und auch da dachte ich, was ist denn das für ein Kid, bevor mir dann David erzählt hat, dass der in dieser Band ist. Kowloon Walled.
Zieh ich erstmal ab, der Schwächer.
Auf jeden Fall, ja. Das war mein erster Gedanke, ja.
Umkloppen direkt. Ja, geil. Leichtes Opfer.
Handy abziehen zum Beispiel.
Ja, ist das Beste. Ja, also ich kämpfe nur mit Schwächeren. Das ist ganz klar.
Absolut, man will ja gewinnen. Aber ja, auch Kowloon Walled City war für mich, die habe ich jetzt ich bin schon lange Fan von der Band. Habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich live gesehen. Und Alter, auch wahrscheinlich die bestklingendste Liveband, die ich überhaupt je gesehen habe. Unfassbar.
Du hast mir den Link geschickt. Ich muss das immer noch auschecken, sonst hätte ich mir jetzt direkt einmischen können. Aber speaking of Miles Davis Shirt, die Gainesville-Szene gerade in dem Bereich, so Anfang 20-jährige Kids, ich habe das schon öfters hier gesagt, keimt gerade wieder völlig auf, sehr gesund. Es gibt viele geile Bands. Und was total interessant ist, ist auch die T-Shirt-Auswahl bei diesen jungen Menschen. Man kann sie von der Optik überhaupt keine Szene irgendwie zuordnen oder sonst was. Es sind jetzt keine Klischee-Hardcore- oder Punk-Kids oder sonst was, aber was halt total krass ist, was man richtig viel sieht, sind so Kids, die T-Shirts tragen, die wir uns in unserem Alter als Jugendliche so ganz ernsthaft gekauft haben. Deftones, Rage Against the Machine und solche ganzen Sachen. Aber dann habe ich mal überlegt, ja, okay, das erste Rage Against the Machine Album ist 33 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche. 92 kam das raus. Ich hoffe jetzt keinen massiven Rechenfehler zu machen, aber es sind 33 Jahre, oder?
Mhm.
So. Viel zu krass, wenn wir, also ich sag mal, als ich so alt war wie die, sagen wir mal irgendwie vielleicht so 19 oder so, das war dann Anfang der 2000er Jahre, wenn du da 33 Jahre zurückgehst, warst du da Ende der 60er oder so, das wäre so, als hätten wir da, und haben dann natürlich auch die coolen Kids gemacht, sich ein The Who T-Shirt oder Jimi Hendrix und so angezogen, mhm, aber so alt sind wir und so alt sind auch die Bands, die wir mögen. Ich sehe die Deftones-Platte bei dir im Hintergrund, Rage Against the Machine, für mich ja eine der absoluten All-Time-Favorites. Muss ich tatsächlich immer wieder feststellen. Ich denke immer so, Alter, so riesen Rage Against the Machine Fan bin ich gar nicht. Und immer wenn ich sie höre, denke ich dann doch so, Alter, wie krank. Geht mir tatsächlich so.
Ja, auf jeden Fall. Ist interessant, wo du gerade die Leute auch so ein bisschen beschreibst. Ich hatte das letztes Jahr so ein bisschen, als wir mit Noll getourt sind, weil die ja auch ziemlich jung sind. Die sind ja auch Anfang 20 so. Und zum Beispiel in Seattle sind da auch so ein paar Kids gekommen, die sahen eigentlich so aus wie so, ja, so TikTok-Goths irgendwie, aber ich meine es gar nicht mal uncool.
Ja, ja,
ich
mein's ja, gar so nicht, ähnlich sah das hier auch aus.
Ja, ich meine es gar nicht mal so.
So Hot Topic-Kids, ja, alles so ein bisschen, für Arme oder Reiche.
Alles so ein bisschen unbeholfen, aber gar nicht mal uncool. Hat mich auch ein bisschen an meine Oberschulzeit erinnert. Auch wir hatten ein paar Goths auf der Oberschule. Mit ein paar von denen habe ich auch abgehangen. Die wurden natürlich...
Gruftis, wie man sie Gruftis, bei mir noch
genau,
nannte.
Ne? Und die wurden natürlich auch ohne Ende gebullied irgendwie in der Zeit. Ist jetzt vielleicht ein bisschen
richtig
anders,
so,
ich
ja.
weiß es nicht. Aber ja, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Trotzdem waren die offensichtlich sehr enthusiastisch. Und so haben wir alten Kacksäcke halt auch mal vor Leuten gespielt, die nicht so alt sind wie wir.
Wir haben auch einen kranken Pit auf die Bretter gelegt. Mhm. Also wirklich extrem respektvoll, aber ultra wild. Also und ich sag das immer wieder und keiner am Saufen, es interessiert die nicht. Das ist so geil. Die kommen wirklich nur für die Mucke. Also es ist schon richtig krass und es ist eine absolute DIY-Underground-Venue. Da macht dir jetzt auch keiner ein schwarzes Cross auf die Hand, wenn du da underage bist oder so. Also dementsprechend ist auf jeden Fall cool zu sehen und ansonsten, ja, speaking of Tour-Dates, Manta machen neue Tour-Dates, habe ich heute gesehen, im Fernsehen hätte ich fast gesagt. Also, wir kommen nochmal, spielen nochmal ein paar Clubshows und zwar im Herbst und im Oktober und November und Simon ist schon wieder nicht dabei, habe ich mir sagen lassen. Ja, wir spielen ein paar Club-Dates, holt euch Tickets, es wird auf jeden Fall eng und voll und geil. Und dann, glaube ich auch, spielen wir für eine ganze Zeit irgendwie auch gefühlt erstmal keine Clubshows mehr und machen andere Dinge.
Ja, ja, Hanno, Simon ist dabei, wenn ihr mal eine Tour macht, die nicht nur am Wochenenden, die nicht nur Wochenenden sind, können wir uns einfach... Ja,
aber unter der Woche muss ich saufen.
Ach so, verstehe.
Da habe ich leider keine Zeit.
Saufen.
Außerdem, ich spiele ungern, ich spiele wirklich, wirklich ungern. Ich weiß, die Plattenfirma, die Bookingagentur und natürlich die Bands, die mit uns Tour wollen, kotzen im Strahl. Es liegt an mir. Ich spiele extrem ungern mehr als zwei Shows am Stück. Das gefällt mir nicht.
Pass auf, Hanno, der Vorschlag zur Güte meinerseits ist, wenn ich dann wieder in Deutschland lebe und die Band weiter fortführe, dann bin ich auch so flexibel, die Wochenenddates mit euch mitzuspielen.
Okay, dann gucken wir, wie es weitergeht. Ansonsten, ja, apropos Tourdate, hast du von Dragged into Sunlight gehört? Dragged into Sunlight sind dir bekannt, oder Simon?
Sind mir bekannt, ja. Eine Band, die mir so ein... Ich weiß auch nicht, ich finde die so ein bisschen, ich finde, da wird sehr viel, sehr, sehr heiß gekocht um die Band. Es ist immer so ein bisschen die Unterhaltung, immer so das Niveau, als wenn die Musik quasi das Heilmittel für Krebs wäre, die absolute...
Der eine sagt so, der andere so.
Super Neuentwicklung überhaupt, keine Ahnung. Ich finde die Band okay, aber finde, dass die unverhältnismäßig abgehypt werden. Und jetzt, ja, habe ich natürlich mitbekommen, dass die Meth... die übrigens eine richtig geile Band sind, die ich auch...
Die ich überhaupt nicht kenne. Alter. Ich kenne nur Meth Drinker, die ich schon mal empfohlen hatte. So, aber Meth selber kenne ich gar nicht.
Also
wo kommen die her?
Auch irgendwo aus, ich glaube, Chicago oder so. Aber Meth haben ein Album rausgehauen. Letztes Jahr Shame heißt die Platte. Allein, die fängt...
Fällt mir, der Alter, Titel ist geil.
Fängt mit so einem Snare-Schlag an und dann ist einfach nur... Dann knallt es einfach nur so. Ja, also die ganze Platte... also das, die ist sowieso musikalisch sehr interessant. Das sind so, wie soll ich sagen, eine Mischung aus Noise Rock und Black Metal und dann aber auch so ein bisschen dissonanter Death Metal drin, aber alles
mehr. Klingt super.
Aber alles mehr mit Noise Rock Ästhetik, was total geil ist. Also wirklich eine mega geile, extreme Mischung mit einer extrem geschmackvollen, mega geilen Produktion.
Simon.
Überband. Und von daher, ich hoffe, dass Meth einfach eine Tour out of spite machen zur gleichen Zeit und mehr Leute da eingehen, was nicht passiert.
Wir reden so viel über Noise Rock, Simon. Kurzer Einschub, Klammer auf, Klammer zu. Wir müssen einfach eine Noise Rock Band gründen. Es wird passieren. Mhm. Ihr könnt euch fest drauf verlassen, Leute. Aber kurz zurück zu Dragged into Sunlight. Ich spreche das auch nur an, weil genau wie du erlebe ich das Thema auch völlig überrepräsentiert in den sozialen Medien und auf den gängigen Internetseiten und so. Eine Band, die jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren überhaupt nichts mehr gemacht hat, waren ewig lange bei Pathetic Records. Das fanden die richtig scheiße da, haben da ja aber trotzdem irgendwann mal unterschrieben und wurden angeblich nicht bezahlt und dies und das. Und dementsprechend, ich glaube, die Story dahinter ist, Meth wurden von der Tour gedroppt, weil die bis vor kurzem auch noch bei Pathetic Records waren und Dragged Into Sunlight nicht wollen, dass diesem Label irgendwelches Geld zugutekommt, was auf dieser Tour erwirtschaftet wird mit altem Merch oder mit alten Platten von Meth. Deswegen wurde die Band von der Tour gekickt und es gab einen unglaublichen Backlash. Die Leute sind völlig ausgerastet hier. Also das ging extrem nach hinten los. Ich habe Dragged Into Sunlight das erste Mal 2011 gesehen und zwar in der Astra-Stube in Hamburg und ich muss sagen, dass für mich das schon eine Offenbarung war. Also mich hat das damals komplett umgehauen. Wir waren vielleicht so 40 Leute da drin oder so. Eine Stunde durchgebollert, die Band, keine Ansagen, nichts, nur Stroboskop und mit dem Rücken zum Publikum gespielt und danach habe ich das Gefühl, ich war für 8 Tage taub. War sehr geil. Die Band hatte mir dann auch ein geiles T-Shirt geschenkt und so. Auf den allerersten Manta.
Erkauft haben sie dich.
Nee, ich habe ja für die Band gearbeitet. Ich habe ja für Promo gemacht.
Also tatsächlich erkauft, du wurdest bezahlt.
Nee. Es kann auch sein, dass der Job erst danach kam und ich die Band vorher gesehen habe. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber man sieht auf den ersten Manta-Fotos, sieht man mich auch in einem Dragged Into Sunlight-Shirt, weil ich so angetan war von der Band. Ja. Und die wurden ja so 2013 oder so geschossen. Mhm. Naja, er war großer Fan zu der Zeit. Auf jeden Fall, ja. Das Internet verzeiht in diesem Falle nicht Dragged Into Sunlight. Denen ist es aber offensichtlich völlig egal. Aber um da nochmal den Bogen zu schließen, beziehungsweise den Kreis zu schließen, ich verstehe auch nicht, warum, die haben jetzt, glaube ich, in UK so ein paar Dates gespielt. Also ich finde die Band nach wie vor mega geil, gerade die erste Platte, aber
ich finde die auch also gut, jetzt, nur Disclaimer.
Die mediale Resonanz ist wirklich so, als würden jetzt, hätten sie sich Black Sabbath in eine Zeitmaschine gesetzt und hätten eine neue Secret-Platte aufgenommen und gehen damit zum ersten Mal seit 500 Jahren auf Tour. So, also ein bisschen überrascht, aber das sind vielleicht Sommerloch, vielleicht verfrühtes Sommerloch, ich weiß es nicht. Ich gönne der Band alles, versteht mich nicht falsch, no hate, ich war nur etwas überrascht. Und dann kommt die Band zurück und legt sich direkt selber so ein Ei.
Ja, es ist, ich finde, du hast es ganz passend beschrieben, ja, es ist alles so ein bisschen übertrieben und über die Stränge geschlagen, finde ich. Und nur nochmal zum, ich will es nochmal gesagt haben, ich finde die Band eigentlich auch ganz gut. Ich finde die jetzt nicht so gut wie das Brimborium um die Band. Aber
es geht mehr um das Erlebnis. Also es ist schon so, also ich könnte dir auch nicht sagen, Alter, Song XY von der zweiten Platte ist mein Lieblings-Dragged Into Sunlight Song. Also das ist für mich dann doch alles zu gleichförmig.
Genau das, ja. Aber ja, gute Band auf jeden Fall. Komischer Move. Es ist traurig für Meth, die mit Sicherheit schon Merch gedruckt haben und was weiß ich nicht alles und jetzt in die Röhre schauen. Schade um eine coole Band, die es durchaus verdient hätte auf so einer Tour, die mit Sicherheit überall sehr, sehr gut laufen wird, wenn nicht überall ausverkauft sein wird. Die Band hätte verdient, da mit dabei zu sein und das ist ein sehr eigenartiger Grund, auf jeden Fall, um eine Band von einer Tour zu kicken, die ja selbst
so
nicht mehr auf dem Label ist.
So wie sich das alles liest, auch die Kommentare in den Social Medias sind auch so, als würden viele Leute, als wäre das für die ein gleichwertiger Grund gewesen, zu den Shows zu gehen, genau wie Dragged Into Sunlight. Also dementsprechend wird die ein oder andere sich vielleicht auch nochmal überlegen, überhaupt zu den Shows zu gehen. Sie spielen in Portland, du kannst es ja auschecken, sie spielen leider nirgendwo bei mir in der Nähe.
Dragged into Sunlight, ja.
Ja, richtig.
Ja, keine Ahnung.
Dragged Into Sunlight.
Keine Ahnung.
Also ich würde es mir geben, wenn ich da bin. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Ansonsten, on a lighter note. Wir kriegen extrem viele Zuschriften von euch. Insbesondere ich bin sehr schlecht in Social Media und manchmal lesen wir das auch, was ihr schreibt. Und das liegt gar nicht an Ignoranz, sondern es liegt einfach daran, dass ich mich nicht so oft einlogge. Wir freuen uns aber immer, wenn wir Nachrichten, Feedback, Nachrichten, Kommentare und sowas. Deswegen kommentiert immer gerne viel, gerade irgendwie bei unserem überschaubaren Social Media Game. Wir freuen uns natürlich über jegliche Art von Feedback immer sehr. Gerade auch bei der letzten Folge geil, wenn ihr direkt schreibt, wie recht wir haben, wo ihr natürlich mit Recht habt dann, oder wie falsch wir liegen, wo ihr dann natürlich auch falsch liegt mit der Behauptung. Kira Schmidt hat geschrieben, und zwar, bevor ich da jetzt reinschreibe, irgendwo angeblich hätte ich in einer Folge, ich glaube Kira Schmidt, ich hoffe, ich sage das richtig, in einer alten Folge hätte ich mal behauptet, vielleicht erinnerst du dich, Simon, dass es einen bestimmten Popsong gibt, der mich immer sofort immediately zum Tanzen verführt und ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich hätte es mal gesagt, es gäbe so einen Song, wo ich immer direkt tanzen muss. Und sie fragten, welcher Song das ist. Sie können sich nicht besinnen, welcher Song das war. Kannst du dich erinnern, welcher Song das ist?
Nö, kann ich auch nicht. Mein Tipp wäre aber I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston.
Vielleicht hast du nicht ganz unrecht, weil du den auch so schätzt. Mhm. Wir haben schon öfters darüber geredet. Es könnte sein, mein erster Gedanke war Electric Avenue von Eddie Grant. Mhm. Und ja, Electric Avenue ist wirklich einer meiner Lieblingssongs. Oder das Ghostbusters-Theme. Auch da kann ich auch sehr schwer an mir halten. Also wenn ich so 6, 7 Bier drin habe und irgendwo kommt die Ghostbusters-Melodie, ist auch so Indoor-Flaschenhagel angesagt.
Aber da gibt's ja eine ganz einfache Lösung, das rauszukriegen. Einfach jede der 100 Knips Gear of the Dark-Folgen einfach nochmal von vorne hören.
Grundsätzliche Empfehlung. Und darüber freuen wir uns natürlich sowieso immer am meisten, wenn uns Leute schreiben, die sagen, dass wir nicht genug Content produzieren und sie jetzt von vorne anfangen. Ihr seid natürlich die GOTD-Ultras. Wenn ihr hier in der Folge stattfinden wollt und auch mal euren eigenen Senf abliefern könnt, könnt ihr das machen, indem ihr in die Bierkasse spendet. Und das geht ganz hervorragend unter Simon, hau in die Tasten.
PayPal.me/GearOfTheDark. Das ist PayPal.me/GearOfTheDark. Ich überlege jetzt, ob ich es einfach jedes Mal anders betonen sollte oder soll ich einfach...
Also sowas schön scheiße,
das gefällt. Ja, das war so richtig so, ja, da ist jetzt...
Also nochmal, dass die Leute es hören, bitte.
Ja, genau. Es ist paypal.me/GearOfTheDark. paypal.me/GearOfTheDark.
Geil. Ja, also, wir sehen uns auf der anderen Seite. Simon, warum sind wir heute hier?
Wir sind heute hier, um über das Thema Traumgier zu sprechen.
Ja, Traumgier.
Das ist ja der
Traumgier. Nicht die Gier nach Träumen.
Doch, Traumgier. Die Gier nach Träumen, ja.
Es wird Equipment-affin heute wieder, so viel kann man schon mal sagen.
Das auf jeden Fall. Wir heißen ja auch unter anderem, heißt dieser Podcast ja Gear of the Dark. Einer von den
ganzen anderen Spitznamen und Schimpfwörtern, die man sich so anhören muss. Ja, erfüllte Traumgier. Es geht darum, so ja, wenn man als Musiker, Musikerin da draußen, wenn man früh anfängt oder auch spät anfängt, man hat ja irgendwann dann große Wünsche. Schnell, also bei mir war das zumindest so, schnell große Wünsche, und damit meinen wir in diesem Fall, damit haben wir auch öfters drüber geredet, jetzt nicht, ich möchte gerne mal eine Tour spielen, ich möchte gerne mal eine Platte aufnehmen. Nein, heute geht es wirklich um das Werkzeug, um die Instrumente, um das Gear, erfüllte Traumgear. Was wollte man immer schon haben? Was hat gut funktioniert? Woran durfte man seine Hände anlegen? Welche Träume bleiben unerfüllt? Oder was gar wurde auch vielleicht enttäuscht? Kannst du dich erinnern, wann deine Gear nach geilen Instrumenten und Zubehör losging, Simon?
Ja, erstmal, ich würde es gerne gleich mit einer Konterfrage kontern. War dir das erste Traum, die erste Traumgear, die du hattest, denn überhaupt eine Gitarre? Denn bei mir war es natürlich eine Gitarre. Oder hast du irgendwas anderes gesehen, wo du dachtest, das würde ich viel lieber machen?
Ja, ich habe von meinen Eltern, Gott hab sie selig, sie sind ja auch noch around, beste Grüße gehen raus. Also Gott kann ja auch Menschen lieben, die noch leben. Also,
nein, das geht nicht.
Dementsprechend, ich habe 1986 zu meinem 4. Geburtstag von meinen Eltern ein richtig geiles Mickey Mouse Drumset gekriegt. Das habe ich schon öfters erzählt, die Story. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von 1, 2 Tagen komplett zerkloppt, weil ich so angegeilt war von diesem Schlagzeug. Schlagzeuge haben es mir schon immer angetan. Das fand ich total geil. Ich wollte auch immer Schlagzeuger werden. Und der Grund, warum ich nicht Schlagzeuger geworden bin, weil einfach ein Kumpel, mit dem ich dann eine Band gegründet habe, dann eher ein Schlagzeug hatte. Das ist der einzige Grund. Aber eigentlich wollte ich immer Schlagzeuger sein. Und das war der absolute Wahnsinn, dieses kleine Kinder-Mickey-Maus-Schlagzeug. Daran kann ich mich erinnern. Und seitdem war ich immer sehr Musikinstrumente-affin. Und hab dann auch viel mit so Luftgitarren, und dann gab's mal so eine alte Plastik-Flohmarkt-Ukulele, die mein Vater mal angeschleppt hatte, viel damit vorm Spiegel so Luftgitarre. Und da reden wir jetzt wirklich 5, 6, 7 Jahre alt. Da war schon immer klar, Instrumente sind irgendwie geil, Rockmusik.
Ja, auf jeden. Ja, bei mir ist das alles so ein bisschen murky. Ich habe noch eine sehr gute Erinnerung daran, als ich das erste Mal quasi eine Gitarre gesehen habe, wo ich so dachte, so boah, das will ich jetzt haben so, und das will ich machen. Natürlich habe auch ich überwiegend durch meinen Onkel musikalische Sozialisation auch erfahren, aber auch meine Eltern hatten ja durchaus Rock und sogar ein paar Metal-Platten, wenn man Metallica mitzählen will, Das ist
immer noch so crazy, Alter. Die beste Geschichte ist noch, wo ihr zum Bon Jovi-Konzert gegangen seid, mit dem Rucksack voller Softdrinks.
Ja, auf jeden Fall. Stichwort
Drogen. Die Story könnt ihr auch in einer von den 115 Folgen suchen.
Einfach mal nachhören. Hashtag Druckbetankung wäre jetzt der Begriff, den meine Mutter geprägt hat an dem Abend. Und der erfunden.
Druckbetankung kommt eigentlich direkt aus Berlin von deiner Mutter.
Ja, richtig, genau. Dafür
ist sie immer noch eine Stadtlegende.
Bon Jovi. Jovi 95 wurde der Begriff, der Hashtag.
Simons Mutter hat auch Eimer saufen erfunden. Also alles war Spaß. Durch den Schlauch schmeckt's auch, Alter. Bei Havemanns zu Hause wurde, Alter, das Niveau auf ein ganz neues Level gebracht mit den Metallica-CDs und Saufen.
Und Saufen, ja, ja. Ja, jedenfalls gab's also auch durchaus, Bon Jovi natürlich auch guter Stichpunkt, gab's CDs. Also ich habe auf jeden Fall auch tatsächlich Rockmusik gehört und gut gefunden. Und ja, aber so richtig das Bedürfnis, Gitarre zu spielen, kam dann erst so in der Oberschulzeit. Und das hat sich dann auch nochmal so ein bisschen überschnitten damit, dass ich auch andere Kids kennengelernt habe, die dann schon auch in Bands gespielt haben und so, ne? In ihren ersten so, naja, nicht Schülerbands, die so ihre komischen kleinen Local-Metal-Bands hatten und so. Und das war so, ich glaube tatsächlich der letzte Push für mich zu sagen, so, boah, darauf habe ich auch Bock. Und ja, meine erste Traumgitarre habe ich in irgendeinem Magazin gesehen. Meine Eltern hatten immer viele Magazine zu Hause, ja, da sagst du mit der Stern und so.
Mein Vater auch.
Ja, und dann, wenn dir langweilig war und du nicht Fernsehen gucken dürftest oder irgendwas, dann hast du halt irgendwo rumgesessen und durch so ein Magazin geblättert und zum Beispiel in so einem Stern, da gab es halt in jeder...
Stopp! Simon darf nicht Fernsehen gucken und antwortet, indem er den Fokus liest.
Ja, so ungefähr. Oder irgendwie. So kannst du dir das definitiv vorstellen. So, dann wurde Orientierung durch so ein Magazin geblättert, bis dann irgendwann mal aus Versehen ein interessantes, für ein Kind halbwegs interessantes Thema dabei war. Und unter anderem waren dann da mal so Gitarren abgedruckt, das weiß ich noch. Und ich weiß gar nicht mehr, worum sich der Artikel gedreht hat, aber jedenfalls war da eine rote Strat mit weißem Pickguard und einem Maple Fretboard. Und das war so richtig so eine Quintessenz-Gitarre. Ja? Und die war so...
Oh ja, ich habe so eine.
Die war so geil.
Von Wayne geklaut. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße an Wayne. Die war so geil abfotografiert. Und ich dachte einfach so, ja geil, das wäre eine Traum. Du hast
entschieden, Fotograf zu werden. Ja, die war so geil fotografiert. Das muss es sein.
Ja, genau.
Aber du hast bis heute keine rote Strat, Simon.
Nö, weil sich dieser Traum auch ganz schnell erledigt hat, weil ich dann zum Beispiel Marken wie Ibanez entdeckt habe. Und das war dann so, es kann sogar sein, dass im gleichen Artikel eine Seite weiter eine Ibanez abgebildet war. Also echt so, ja, es ging auf jeden Fall ziemlich schnell. Und ich habe dann die Ibanez gesehen und die sah halt aus wie eine gemeine Strat, ja. Ein bisschen scharfkantiger, ein bisschen metalmäßiger so. Und dann war auf jeden Fall klar für mich, okay, ich will eine Ibanez-Klampfe haben. Und dann habe ich auch schnell angefangen, in meinen lokalen Gitarrenladen zu gehen und Gitarrenkataloge von Ibanez mir zu bestellen quasi.
Bei mir ging das irgendwie viel früher los. Ich habe, ich glaube, ich habe hier mal im Podcast erwähnt, dass ich sehr früh angefangen habe, AC/DC gut zu finden. Und
echt?
Natürlich war ich da voll auf dem AC/DC-Film. Und dann habe ich, glaube ich, mit 10, mit 10 oder 11, glaube ich, ein VHS von Live in Donington gekriegt, was immer noch für mich das beste Konzert aller Zeiten ist, egal. Und da war das denn so manifestiert, so mit so 10, 11 oder so, Alter, das kann man wirklich mit einer E-Gitarre machen, also mit einer elektronischen Gitarre oder mit einem Schlagzeug oder Bass, es war auch völlig egal. Und da war ich total so, ey, elektronische Rockband, so das ist der absolute Wahnsinn, das will ich mit meinem Leben machen, so, also da fing das denn so an. Buzzy, mein bester Freund, ich glaube, ich habe ihn auch schon hier und da mal erwähnt im Podcast, der hatte, glaube ich, seitdem er 6 oder 7 so Gitarrenunterricht von bekommen. Ja, mit so einer klassischen bekackten Lochgitarre, ne? Und da habe ich immer raufgeguckt und dachte, ja, so aber bitte nicht.
Ja. Zu Recht, ja.
Dementsprechend Lochgitarre nicht. Aber Buzzy hat dann halt auch später die erste E-Gitarre gekriegt und da haben wir dann gleich auch unsere erste Band, die Metal Cops, und danach die Dreckpistols gegründet. Aber vorher war das ähnlich wie bei dir mit dem Katalog. Es gab vom lokalen Musikladen gab es so ein großes Ausklappposter mit allen Fender-Gitarren und allen Fender-Modellen, die es bis dato, bis 1994 oder so muss das gewesen sein, gab. Und da saßen wir wie vor so einem Almanach, wie vor so einem Fernseher vor, tagelang, nächtelang und haben so mit Filzstiften eingekreist, welche Gitarre wir am geilsten finden. Das war jeden Tag gefühlt eine andere. Mhm. Und da packte uns das E-Gitarrenfieber und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie Buzzy das realisiert hatte, ich glaube, der hatte mal 1000 Mark von seiner Oma geerbt.
Alter,
und
1000 Mark, Digga.
1000 Mark, es klingt so geil. Kannst du mir erklären, warum 1000 Mark bis heute nach mehr Geld klingt als eine Billion? Ja,
keine Ahnung, aber es klingt auf jeden Fall nach...
1000 Mark, Alter. Ja. Auf jeden Fall war Buzzy 12 und hatte auf jeden Fall 1000 Mark, Alter. Die hat er auch alle komplett verbraten, nur für Schwachsinn, ja. Außer ein paar Schuhe für 250 Mark, BK British Knights. Geil. Und eine E-Gitarre plus Crate-Verstärker. Eine Squire, eine schwarz-weiße Squire, richtig klassischer Look. Und damit haben wir dann angefangen, Faxen zu machen. Und da war dann bei uns das E-Gitarrenfieber. Und dann war aber auch ganz schnell so, Alter, so eine Strat ist ja schon so ein bisschen Deadrock-mäßig, wie du schon gesagt hast. Du hast dann so das Auge auf die modernen Rinnen Ibanez gelegt und bei uns war dann halt sofort BC Rich King im Ring. Alter, die hieß bei uns immer die Spinnengitarre. Ja. Und das war natürlich das evilste, krankeste und abgefahrenste. Ich glaube, die hätten wir uns auch gar nicht gekauft, hätten wir gehört, weil die einfach zu heftig für uns war. Also zu gruselig, zu crazy. So.
Gruselig, das ist geil.
Auf jeden Fall, Alter. Nee, danke, Alter. So weit bin ich noch nicht. Erstmal Petting, Alter.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, interessant. Ja, nee, weil ich bin.
Es war ja auch nicht so einfach wie heute, eine E-Gitarre überhaupt zu kriegen. Du musstest in den lokalen Musikalienhandel und du konntest dir nicht einfach für 90 Euro irgendeine Schrottgitarre im Internet bestellen, sondern du musstest Ewigkeiten sparen, hasseln, Zeitung austragen oder 1000 Mark erben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mir ja dann, wie ich gerade schon angedeutet habe, Ibanez Gitarrenkataloge zukommen lassen. Unter anderem dank meinem lokalen Gitarrenladen Borkowski. Ne, den gibt's auch immer noch. Läuft noch immer der Laden.
Schau da an Borkowski, geht doch mal vorbei. Ja. Sagt Simon, geht einen aus.
Den kennt in Berlin, würde ich sagen, wahrscheinlich mittlerweile.
Nur Herr Borkowski.
Stabil wahrscheinlich jeder, weil ja auch hier Just Music ja auch mittlerweile dicht gemacht hat. Anyway, die haben mir, glaube ich, tatsächlich eine Adresse oder Telefonnummer von Meinl gegeben und habe ich da angerufen und den Katalog bestellt. Habe über den Katalog auch Bands entdeckt, wie ich schon öfters erzählt habe. Ne? Da war natürlich auch
Fear Factory.
Fear Factory kannte ich schon. Meshuggah waren aber zum Beispiel darin abgedruckt und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich natürlich, also, und das erinnert mich jetzt an deine Erzählung über dieses Fender-Poster. So ging es mir mit diesem Ibanez-Katalog, den ich halt wirklich monatelang vorwärts und rückwärts gewälzt habe. Und ich habe mir dann auch meine erste Gitarre, war auch eine sehr billige Ibanez. Die war, muss ich leider sagen, nicht so richtig geil und auch nicht inspirierend.
Darfst du hier sagen, es ist vollkommen in Ordnung.
Das kann man auf jeden Fall sagen.
Aus.
Aber ich habe dann noch einen zweiten Ibanez-Katalog bekommen, den vom Jahr darauf. Und da war eine Gitarre drin, die war für mich so richtig so, okay, krass, das ist die geilste Gitarre, die ich überhaupt je gesehen habe. Und das war so eine 7-Seiter-Bariton. Und auf der Seite, was ich auch noch war, auch Dino von Fear Factory abgebildet. Und ich habe die Gitarre dann auch tatsächlich in einem kleinen Gitarrenladen um die Ecke von Karstadt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da hing diese Gitarre. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld die gekostet hat, aber ich weiß noch, ich sah die da hängen und wollte die nicht mal anfassen, weil die so teuer war. Und da war einfach so der Gedanke in meinem Kopf, okay, die Gitarre, das werde ich mir einfach nie leisten können. Das ist zu viel Geld. Ja, und das ist ein unerreichbares Instrument. Und ja.
Weißt du noch, was die gekostet hat?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe erst gedacht, so war das noch zu D-Mark-Zeiten, aber ich glaube nicht, weil meine Ausbildung war, glaube ich, 2002 und da war der Euro schon komplett eingeführt. Aber 2000 Euro klingt für die Zeit irgendwie auch viel. Ich kann es nicht mehr so richtig sagen. Es ist sehr schwer zu sagen, aber auf jeden Fall war das für mich einfach echt zu dem Zeitpunkt zumindest als frisch gebackener Auszubildender völlig utopisch, dass ich mir eine Gitarre für das Geld leisten könnte.
Ich war aber als junger Mensch sowieso schon immer konstant umgeben von E-Gitarren, weil... Also eine Story fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte zwei Klassenkameraden, dessen Väter eine E-Gitarre hatten. Und die durfte man selten in die Hand nehmen, aber ich konnte die immer anstarren, ansabbern. Alter, total geil geworden. Und von meinem einen Kumpel, der Vater hatte so eine alte Fender Jaguar aus den 60ern. Die hat mein Kumpel dann auch irgendwann geerbt. Ultra wahnsinnig geiles Teil. Die sah natürlich extrem schnittig aus, das Ding. Ja, hatte ich auf jeden Fall ein krasses Trauma. Einmal habe ich die in die Hand genommen, ist direkt eine Seite gerissen und dachte ich so wirklich, wie Kinder sind, so Alter, jetzt musst du die bezahlen, ja. Alter, die Welt geht unter, du kannst einfach, du musst dich jetzt irgendwo verkaufen, Alter, auf dem, egal, ja. Also du musst um das Geld ranzurocken. So, also es war auf jeden Fall extrem schwierig und ich war natürlich von Postern umgeben. Mein ganzes Zimmer war tapeziert mit AC/DC-Postern und so weiter, deswegen Gitarren noch und nöcher, aber irgendwie, ich war immer noch total auf dem Schlagzeugfilm und hatte mir dann auch so mit Buzzy zusammen mein erstes Schlagzeug so halb aus Farbeimern und halb aus so einem alten Kinderschlagzeug zusammengebaut. Mhm. Und dann später in meinem Kinderzimmer aufgenommen, tatsächlich auch immer gerne mit diesem Dick und Ding. Und da habe ich auch diesen Dick. Und da habe ich dann auch als, habe ich die Story auch schon mal erzählt, als Kickdrum immer einfach mega laut auf den Boden getreten und das Mikro auf den Boden gelegen. Und da kommen wir zum nächsten Ding. Ich wollte immer total, ich war auch immer voll angegeilt von Mikrofonen, wenn ich auch so Thomas Gottschalk oder so gesehen habe, irgendwie mit einem Mikrofon. Und ich dachte immer so, Alter, wenn du ein Mikrofon hast, kann die ganze Welt dich hören. Natürlich auch ein total egozentrischer Gedanke. Aber Mikrofone haben es mir auch total früh angetan. Und ich kann mich erinnern, als ich mir mein erstes Mikrofon gekauft habe, damals in einem Laden, den gibt's nicht mehr in Bremen, Brinkmann hieß das, für 39 Mark oder 29 Mark oder sowas. Es war der absolute Wahnsinn und ja, tolle Sachen mitgemacht mit dem Mikrofon.
Ja, wenn ich an Mikrofone denke, auch als Kid, ich fand natürlich immer diese Mikros geil, diese so Politikern oder auch Sportlern vor die Nase gehalten haben, diese langen Teile, aber dann unten mit diesem Quadrat mit dem Fernsehsender-Logo drauf, ne, was so rangeklebt
war. Ganz genau, so ein dickes Puschelteil, auch immer mega geil. Das war immer Buzzys Traum bei den Dreckspistols, dass ich in so ein ganz normales Shure-Mikrofon singe und er in so ein riesiges Puschel-Reporter-Mic. Für Humor war der Gute immer zu haben. Das war ihm eigentlich wichtiger als das Gitarrespielen, dass er irgendwann auf so einem ganz kleinen, mickrigen Ständer so ein riesiges Puschel-Ding hat, wo er reingrölen kann. Den Traum hatten wir bisher leider nicht erfüllen können. Aber sein Leben ist ja hoffentlich noch lang und da kamen noch einige Geburtstage auf ihn zu. Aber das Bild wäre eigentlich geil, als wenn man so eine dicke Katze kuschelt irgendwie.
Auf jeden. Was war denn aber dann, ich warte jetzt die ganze Zeit, dass du, weil du so oft AC/DC sagst, dass du sagst, naja, und meine erste Traumgitarre, richtige, war dann eine Gibson SG.
Ach so, meine Traumgitarren oder Trauminstrumente waren alle abstrakter. Irgendein Schlagzeug, irgendeine E-Gitarre, es war mir echt total egal. Die erste Gitarre, die ich richtig haben wollte, also das ist viel, 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 viel später. Ich hab so lange Musik gemacht, auch schon in meinen frühen 20er Jahren noch mit Instrumenten, die ich mir geliehen hatte. Also meine erste Gitarre war wahrscheinlich, die ich gekriegt habe, da war ich 17, eine akustische Gitarre, so eine Western-Gitarre, damit ich endlich Lieder singen konnte. Aber so richtig so, Alter, das ist eine elektronische Gitarre, die will ich unbedingt haben, war, glaube ich, da war ich 22 oder so, eine Melody Maker in TV Yellow, die ich damals für 500, 600 Euro oder so geschossen hatte. Aber das ging bei mir voll spät los. Wahrscheinlich sogar erst über 30 war ich da, als ich angefangen habe, wirklich Instrumente haben und besitzen zu wollen. Ist ja auch mit der Manta-Backline so, ne? Das gehört ja mal alles anderen Leuten, das muss man ja mal ganz klar sagen so. Und die Leute sind dann halt, die Sachen sind alle geliehen und irgendwann mussten wir die dann halt auslösen, nachdem sie jahrelang auf Tour ramponiert wurden. Aber ich habe mir ganz viele Jahre nichts aus ganz bestimmten Gitarren gemacht, aus Instrumenten. Und das hat sich dann natürlich total schlagartig irgendwann geändert, als ich so dieses Sammlergehen entdeckt habe.
Ja, verstehe, ja. Da kommen wir zu einer Frage, die sich mir gestellt hat hier in der Vorbereitung auf die Folge. Heißt, wenn wir jetzt mal über Traumgitarren sprechen, heißt Traumgitarre für dich, dass es eine Gitarre out of the box ist quasi, die du so schon formvollendet gesehen hast, oder kann das auch ein Mod-Projekt sein? So siehst du manchmal eine Gitarre, wo du sofort denkst so, ja, so, aber wenn, dann muss ich das und das machen.
Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, das ist bei dir ausgeprägter. Also ich mag die Klassiker, weil sie Klassiker sind. Und das hat dann immer gute Gründe, warum ich ein bestimmtes Instrument ganz geil finde, weil sie halt einfach popkulturelle Klischees sind.
Ja, okay, ja, weil bei mir, ich hatte ja dann, als ich so richtig angefangen habe, auch Musik zu machen und zu touren und so weiter und so fort, haben wir ja ein Endorsement von Ibanez bekommen. Und da war es zum Beispiel bei den Gitarren so, kann ich jetzt ja hier offen zugeben, ich war gar nicht so ein riesen Ibanez-Fan mehr zu der Zeit, als wir dann...
Sag es nicht laut, Simon. Sie kommen dich holen.
Genau, die Ibanez-Polizei kommt und holt mich ab. wenn es mal nur die ist. Und ja, jedenfalls habe ich eigentlich jede Gitarre, die ich auch bekommen habe, dann irgendwie modifiziert. Vor allem, weil ich ja auch irgendwann festgestellt habe, warte mal, die Pickups und Ibanez-Gitarren sind gar nicht so geil. Und so weiter und so fort. Ja, und ich habe dann auch diese Traumgitarre, die ich vorhin erwähnt habe, die ich da habe hängen sehen im Gitarrenladen und so weiter und so fort, die ist dann Jahre später auf eBay erschienen. Und ich habe sie für einen wirklich guten Deal geschossen. Ich glaube 800 € oder so, was wirklich top war zu der Zeit. Und der Witz war, obwohl das so eine krasse Traumgitarre war, hatte die einen Makel. Und zwar war der Makel, dass die Humbucker-Bestückung war, Humbucker Single Coil Humbucker. Und ich finde, für eine Metal, also für eine Extrem-Metal-Gitarre irgendwie, fand ich das extrem bloated irgendwie. Und ja, zudem, es gehörte eigentlich dazu, zu der Vision der Traumgitarre gehörte eigentlich schon direkt dazu, dass dann Pickguard draufkommt und es dann auf eine Single-Pickup-Gitarre umgebaut wird. Und genau das habe ich dann auch irgendwie sofort gemacht. Das war natürlich nicht so, als ich die Gitarre zum ersten Mal entdeckt habe, aber so über die Jahre, wo ich die Gitarre immer und immer wieder auch mal gesucht habe und haben wollte, hat sich das so rauskristallisiert. Und das ist eigentlich relativ symptomatisch für mich gewesen bei Ibanez, dass ich immer alles auch modifiziert habe und dass es nie eine Traumgitarre gab, die schon out of the box eine Traumgitarre war.
Aber was für Equipment, frage ich mal, stecke ich das mal ein bisschen weiter ab, Gitarren, Amps oder sonst, was für Equipment, was du immer haben wolltest, egal ob früher oder später im Leben, was hat sich irgendwann erfüllt? Welche Träume hast du dir erfüllt? Was wolltest du immer mal haben und das ist, was ist Realität geworden?
Ja, da gibt's natürlich so ein paar Sachen.
Hau rein. Wir haben Zeit und wir sind hier.
Ja, also ich würde sagen, eine ganz große Bucketlist-Aktion war auf jeden Fall die ESP Custom Shop Klampfe, die ich mir habe bauen lassen. Das war so ein Ding, weil das natürlich auch für jemanden, gerade wenn man jünger ist.
Meinst du die, die jetzt unbenutzt immer in der Ecke steht?
Genau die, ja, da kommen wir später noch zu, warum dem so ist. Aber das war trotzdem auf jeden Fall so ein Traum, den ich lange hatte, mir von einem Hersteller wie ESP zum Beispiel mir eine maßgeschneiderte Gitarre bauen zu lassen. Und das ist natürlich unsagbar teuer und selbst mit Artist-Preis noch ziemlich saftig alles. Aber es gab dann einfach so einen Zeitpunkt, wo irgendwie alles hat zusammengepasst. Ich hatte gerade auch ein paar Sachen verscherbelt und hatte noch so ein bisschen extra Geld auf der Kante liegen und dachte mir dann so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und ich mache das jetzt. Und das war auf jeden Fall ein erfüllter Traum. Und dann auch ein Traum, von dem ich dachte, den ich mir nie erfüllen würde, da hatte ich irgendwie ein bisschen falsche Vorstellungen, glaube ich, von den Preisen auch, waren die Klampfen mit Aluhälsen oder Vollaluminium-Gitarren. Ich kannte immer nur die Preise von den Vollaluminium-Gitarren, die natürlich jenseits über der 3.000-Dollar-Grenze lagen, so 3,5 und mehr. Und das sind eigentlich Preise, die ich nicht bereit bin auszugeben. So, das muss man halt auch dazu sagen. Ich würde sagen, so 2.000 $ ist normalerweise so ein bisschen, ab da wird es echt klemmig mit dem Geld ausgeben für mich, für eine Gitarre. So. Und ja, mal gibt man ein bisschen mehr aus.
Ich habe noch nie einen vierstelligen Bereich, sorry, wenn ich hier unterbreche. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mehr, also ich glaube, ich habe mal für 1.000 € eine Gitarre gekauft, da komme ich später zu, sorry.
Ja, alles gut. Aber ja, dann habe ich ja jetzt mittlerweile 2 Gitarren mit Aluminium-Hälsen und auch gebraucht eine Vollaluminium-Gitarre geschossen. Da hat sich so ein bisschen der Gebrauchtmarkt erkenntlich gezeigt, sage ich mal. Und dann die Feststellung irgendwann, dass diese Hälse allein gar nicht so teuer sind. Ja, also Full Disclosure, den letzten, den ich bestellt habe, der hat $750 gekostet. Das ist jetzt nicht wenig Geld, auf keinen Fall. Aber ich hatte ganz andere Vorstellungen. Also ich hätte jetzt.
Da kaufe ich mir 3 geile Gitarren für.
Ja, das ist. Ja, okay. Good luck with that.
Okay, aber wann kamst du auf den Film, dass du sagst, also ich finde deine Wünsche total überschaubar, um ehrlich zu sein, bisher. Mhm. So, ne? Du wolltest halt eine Custom-Gitarre, das kann ich verstehen. Ja. Du bist ja Ästhet, was das angeht. Du stehst ja auch auf bestimmte Autos sehr oder so, ne? Also, oder. Und jetzt eine Gitarre mit Aluhals. Also wie gesagt, ich habe ganz früh, ganz lange mich überhaupt nicht für Equipment interessiert, so richtig Punker halt. Und dann irgendwann hat sich das total gedreht und dann wurden die Wünsche immer, immer mehr. Mhm. Also ich habe eine riesige Liste an Sachen, die ich immer haben wollte dann.
Okay. Ja, nee, das hält sich bei mir echt in Grenzen.
Ja.
Ich glaube auch, ne, weil du auch Equipment gesagt hast und nicht nur Gitarren und ich falle immer wieder auf dieses, ist aber eigentlich ganz relativ symptomatisch für mich. Es ist irgendwie immer noch so, dass mein Fokus bei so Gear-Wünschen ganz schnell sich auf Gitarren lenkt und nicht so sehr auf andere Gear, auch wenn ich zum Beispiel Caps persönlich extrem gerne mag und mir in den letzten Jahren ein paar Caps geholt habe, meistens aber gebraucht oder sogar nur gebraucht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nur gebrauchte Caps. Und bei Amps besonders bin ich zum Beispiel total zaghaft und ich weiß gar nicht so genau warum, aber es gibt durchaus Amps, eine Wunschliste von Amps, die ich mir mal gerne leisten würde und ich weiß nicht.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel als Metal-Amp zum Beispiel würde ich mir sehr gerne den Angle Savage 120 holen. Das ist so als Metal-Amp so ziemlich für mich eine so der...
Go for it!
Ja, kostet halt nicht wenig Geld so, ne? Was soll ich sagen?
Was kostet sowas gebraucht?
Naja, gut gebraucht, vielleicht 2 Scheine oder so.
Oha, naja. Okay, ich dachte, das wäre billiger.
Oder, naja, ja, gut, doch, ich knapp 2 Scheine vielleicht. Also das sind schon nicht günstige Amps, aber es ist halt auch wirklich geil. Das ist so der einzige Röhrenamp, in den ich mal meine wirklich sinnlos tief gestimmte Gitarre gesteckt habe und es trotzdem noch geil klang. So. Also es gibt ein paar aus, hier der Lichtlärm-Amp, den habe ich jetzt gerade mal für 3 Tage im Büro gehabt. Der ist auch sehr geil und der kommt mit tiefen Tunings auch gut klar. Aber ja, für mich so der Engel Savage 120, der ist schon länger auf der Liste so als Wunschamp.
Ich glaube, den ersten richtigen Wunsch, an den ich mich erinnern kann, da war ich dann wahrscheinlich irgendwie 30, war eine weiße Strat. So, weil ich dieses für mich immer noch die schönste Gitarre, die es gibt, eine weiße Strat mit Maple Neck, 70er Jahre Kopfplatte, also ein bisschen größer. Das habe ich dann umgesetzt, habe ich mittlerweile echt viele von. Ich wollte auch immer einen Bass haben, das ist also einen geilen Bass und das ist, ich glaube, renne ich bei dir offene Türen, aber mein Traumbass war immer ein Fender Precision Bass mit Maple Neck und komplett schwarz und auch schwarzes Pickup. Geil. So, das ist für mich, und da hatte ich so dermaßen das Glück, irgendwie 2016 oder so, 2017, ich weiß es nicht mehr, und habe bei Reverb für $800 einen von 1982 gut erhalten Japan Vintage, also auch noch ein Japaner, also Topfer Verarbeitung gekauft. Das Instrument ist wirklich so sexy, dass ich manchmal wirklich instant geil werde, wenn ich es in die Hand nehme und vorbeilaufe. Paar Jahre vorher habe ich mir ähnlich auch für 800 Euro damals noch in Deutschland so einem alten Jazz-Gitarristen eine 82er Japan Vintage Tele in Butterscotch, auch eine absolute Traumgitarre für mich gewesen, abgekauft. Die kostet mittlerweile viele tausend Euro. Eine der ersten Japan Vintage Seriennummern, noch mit dem Spaghetti Fender Logo drauf, der Bass übrigens auch. Absoluter Wahnsinn. Das Teil, ich wollte immer, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ich habe das irgendwo als Teenager mal gesehen, weil das so geil 70er Jahre mäßig aussah, ein Roland Space Echo RE201, das ist so eine große, so ein schwarzer Koffer, so ein Band-Echo, so ein Tape-Delay, das funktioniert so, das nimmt auf mit so einem Tonband drin und spielt es dann ganz schnell wieder ab, halt um so ein Echo zu, so ein Delay zu simulieren. Und das Ding habe ich irgendwie so mit 21 gekauft oder so. Das ist eins meiner absolut größten Schätze. Auch die ersten Manta-Platten, der ganze Vocal-Sound ist einfach mit den Dingern gemacht, indem man das einfach voll übersteuert, Verzerrung damit erzeugt und halt auch einen geilen Hall und ein geiles Echo damit hinkriegt. Ich mache mal einfach so weiter. Dann fand ich schon mit frühen 20er Kraftwerk die Band so geil und fand diese 70er Jahre Riesensynthesizer immer so gut. Das Geld reichte nur für einen Korg MS-10. Das ist so ein analoger Bass-Synthesizer, wo man halt aber auch noch mit so Steckfeld, wo man mit Patchkabeln irgendwie so die Sounds kreiert. Der steht hier über mir in der Ecke. Absoluter Wahnsinn. Ich wollte immer, und der Traum ist erst in jüngster Zeit in Erfüllung gegangen, einen Fender Bassman haben, ein Top-Teil. Weil das für mich einer der geilsten Amps überhaupt ist. Die perfekte Pedal-Plattform und auf der neuen Manta-Platte ist der Fender Bassman richtig, richtig viel zu hören. Der erste Fender Vintage-Amp, den ich mir gekauft habe, war ein 8 Zoll, so ein Fender Champ. Ein ganz normaler, kein Reverb, ein Tremolo drin oder so, sondern ganz normal, total abgespecktes Teil. Das habe ich gekauft, glaube ich, mit da war ich 28 oder so, da ging das eigentlich los. Da habe ich auch die weiße Strat geholt und solche Sachen, dass ich so Vintage-Kram geil fand. Jetzt habe ich mir neulich einen Twin günstig geschossen von 72, den habe ich selber komplett restauriert. Ich habe diverse Princeton-Amps, also viel so bei mir. Ich mag die Silverface 70er-Jahre-Optik so sehr, weil die bei den Beatles immer zu sehen waren. Und dann habe ich auch mal 1.000 Euro geerbt von meiner verstorbenen Oma, rest in peace. Und von den 1.000 Euro habe ich mir direkt, das ging dann noch 2009, da musste ich, glaube ich, noch 200 Euro oder so drauflegen, eine fabrikneue, nagelneue Gibson Flying V, eine weiße gekauft. Die wollte ich auch immer haben. So, das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen, die sich erfüllt haben über die Jahre. Und natürlich ohne Ende Tretminen. Und ach ja, ich habe vor ein paar Jahren mit meinem Schwiegervater für mich meiner Meinung nach das bestklingende Cab selber gebaut, was ich je in meinem Leben gehört habe. So für Recording und weil es aussieht wie ein Möbelstück. Also es sieht, ich glaube, du hast es mal gesehen bei mir zu Hause. Sehr, sehr geil.
Ja, verstehe. Gibt es denn Sachen, die du dir gekauft hast, von denen du dir viel versprochen hast und die dann nicht gehalten haben? Oder die, wo du enttäuscht warst einfach irgendwie?
Ja, also enttäuscht ist, glaube ich, übertrieben. Aber so, ich merke oft, dass ich viele Sachen gekauft habe aus dem Sammelreflex und nicht, weil ich sie unbedingt haben wollte. Zum Beispiel der Fender Twin. Der ist geil, der ist perfekt restauriert, klingt zum Niederknien, aber ich benutze ihn nie. Der steht auch so in der Ecke, vielleicht ändert sich das eines Tages, aber da merke ich zum Beispiel, eigentlich habe ich, anders als zum Beispiel bei meinem Deluxe Reverb, das war mein zweiter Vintage Amp, zu dem ich bei den ersten drei Manta-Platten die ganzen Black Metal Leads mitgemacht habe und so, überhaupt kein persönliches Verhältnis zu dem Amp, sondern den habe ich halt, weil ich Sammler bin. Und ich habe auch festgestellt, es hat nicht enttäuscht, vielleicht so ein bisschen, als ich diese weiße Flying V, die ich immer haben wollte, das war wirklich eine Gitarre, die habe ich dann irgendwann in meinen frühen 20ern gesehen und die war so geil Retro-Rocker-mäßig, so eine weiße Flying V, das fand ich schon total geil und die wollte ich dann auch voll lange haben und da war ich dann so irgendwie Ende 20, 27, als ich mir die gekauft habe, eine der wenigen Gitarren, die ich auch so von der Stange gekauft habe und da hat das voll lange gedauert, bis ich mit der Gitarre warm geworden bin. Irgendwie, die spielte sich strange, die Form ist ja auch echt ungünstig, der Hals war viel zu breit für mich, für meinen dünnen Finger. Heutzutage finde ich geil und ich freue mich, dass ich die habe und ich habe die auch krass modifiziert, aber bei der Gitarre habe ich schnell gemerkt, ich wollte die mehr haben als wirklich spielen. Und ich habe halt auch viele Distortion-Pedale, bei denen es mir so Must-Haves, so Klassiker, zum Beispiel dieses gelbe MXR Distortion Plus, nur mit zwei Knöpfen. Kann ich dir 1000 Beispiele nennen. Das habe ich halt, ich glaube, ich habe das einmal auf einer Aufnahme irgendwo benutzt für eine Manta-Platte, für einen Overdub oder so. Aber ansonsten, es gibt viel, was ich habe, aber eigentlich nicht brauche.
Ja, verstehe. Aber gut, würdest du Pedale zu Traumgear zählen? Oder also jetzt mal abgesehen davon, wenn jetzt irgendwas so ein, ja, so teuer ist, irgendwie so ein Vintage-Pedal, dass es halt wirklich, dass du für ein Pedal auf einmal $400 blättern müsstest oder so. Aber weil sonst.
Also ich fand diese 70er Jahre, früh 80er Jahre Ibanez-Pedale sehr, sehr geil. Okay. Diese 9er-Serie, da habe ich einen Chorus draus, einen Flanger von. Ich habe auch einen richtig alten 70er Jahre Phaser von Electro Harmonix und so. Also ich hatte sehr früh dann auch sehr schnell so diesen Vintage. War sehr Fanat in diese alten Vintage-Teile und die klingen auch wirklich fantastisch, die Dinger. So, also Traumgear im Sinne von so, Alter, ich sehe beim Rockstar die Gitarre, aber wahrscheinlich nicht, aber als ich angefangen habe, mich für. Sonst kannst du ja auch so Sachen wie das Space Echo oder ein Korg MS-10 nicht erklären, sondern du musst dich ja schon so in diese Gear-Thematik reinarbeiten. Ja, aber dann ging das schon schnell los, ja.
Ja, ich sag mal, bei mir so Sachen, die nicht so ganz ihr Versprechen gehalten haben, und du hast es schon angedeutet, ist tatsächlich die ESP Custom Shop Klampfe. Das liegt gar nicht daran, dass es nicht eine total geile, geil verarbeitete Gitarre ist, sondern ich feststellen musste, dass ich, glaube ich, mit der Ergonomie dieser V-Form nicht richtig klarkomme. Egal, ob ich die im Stehen oder im Sitzen spiele, ich habe das Gefühl, meine Spielposition ist unnatürlich. Dadurch fühlt sich die Seitenlage fühlt sich höher an, als sie ist, messbar. Ja, ist ja alles messbar am Ende des Tages. Ich habe Leute, ich habe also schon mehrere Gitarre-Techs die Gitarre gegeben, dass die ein Setup machen irgendwie. Und einem habe ich mal meine Horizon mitgebracht und gesagt, ja, mirror einfach das Setup auf die Arrow. Und dann hat er sie mir gegeben und dann meinte ich so, ja, die Seitenlage fühlt sich immer noch viel höher an. Und dann hat er einfach so einen Messstab rangehalten und meinte so, ja, ist sogar niedriger. Dann war ich so, Alter, hä, was ist denn jetzt los? Und, also,
das war ein Test, du Penner. Ich hab dir gesagt, du sollst das genauso machen.
Ja, richtig. Also von daher, vielleicht ist es einfach so, dass es gewisse, du hast es ja auch gerade bei der Wii angesprochen. Die Wii ist keine dankbare Form. Und ich habe ja auch andere, ich sag mal, zackige Gitarren, die viel ergonomischer sind, die du dir auf den Schoß legen kannst oder in klassischer Position spielen kannst. Und in beiden ist es komfortabel. Flying Vs, sowie auch sogar die Arrow, obwohl die so eine Aussparung fürs Bein hat, ich komme mit der Spielposition oder so nicht klar, mit der Ergonomie dieser Gitarre nicht klar. Und schmerzhafterweise, obwohl die selbst mit dem Endorser Artist Preis bezahlt wurde, ist es noch immer die teuerste Gitarre, die ich je gekauft habe. Und sie liegt tatsächlich in der Ecke. Ich probiere jetzt nochmal was damit, aber es mag sein, dass ich die Gitarre verkaufen muss, weil sie einfach, ja, einfach nicht benutzt.
Also ich nehme meine Wii auch nie von der Wand. Also ganz selten mal. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die gespielt bei der Grungetown Hooligans. Habe ich da, glaube ich, bei dem Jesus Lizard Cover habe ich da so ein paar Overdubs mitgemacht. Und die klingt auch fett. Da sind Bill Lawrence Dinger drin. Man kann die splitten, die Humbucker. Die klingt schon sehr, sehr geil, die Gitarre. Aber sie ist halt, der Hals gefällt mir nicht. Ich war ja eh immer auch so vom Spielgefühl, war ich immer viel mehr Team Fender und weniger Gibson.
Ja,
so,
Dito.
Ja, also es ist irgendwie, ich bin mit wenigen Gibson-Gitarren irgendwie klargekommen. So, es war nie so richtig mein Ding, deswegen, ja, keine Ahnung. Was hat denn so sein Versprechen gehalten? So Sachen, wo du sagst, so, Alter, das wollte ich immer haben und das ist genauso geil, wie ich gedacht oder erhofft habe.
Muss ich sonst sagen, fast alles. Es ist selten, dass ich was. Also manchmal ist es natürlich klar, man springt so ein bisschen ins kalte Wasser, weil man etwas kauft, was für einen selbst irgendwie unorthodox ist. Und man hat so ein bisschen so ein Itch irgendwie und sagt so, boah, das will ich jetzt mal probieren. Und das kann halt, sowas kann natürlich nach hinten gehen. Also wenn überhaupt, hatte ich das manchmal mit Gitarren, dass ich gemerkt habe, so okay, die Gitarre liegt mir jetzt gar nicht. Entweder das Halsprofil liegt mir nicht oder die Bespielbarkeit aus anderen Gründen, was auch immer. Aber sonst, was so Gear angeht, klar, bei Pedalen kann das immer mal passieren, Zerrpedale, ja, das ist auf jeden Fall immer so eine Flavorfrage, ob einem das gefällt oder nicht. Aber so alles in allem würde ich sagen, fast alle Traumsachen, die ich mir erfüllt habe oder so Gear, die ich ewig auf dem Kieker hatte und dann endlich mal gekauft habe, war eigentlich geil. Gilt auch für so Amps wie der, ich habe ja hier diesen Randall RG100 ES, ne? Der klingt ein bisschen anders, als ich es mir, ja, wie soll ich sagen, erhofft habe. Nee, nicht erhofft habe. Er klingt einfach ein bisschen anders als erwartet, aber total geil. Und also alles in allem, fast alles eigentlich meistens cool.
Bei mir auch. Also wie gesagt, bei mir ist halt das Ding, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, oft feststelle, dass ich die Sachen nur aus dem Sammelreflex habe und nicht, weil ich sie besonders viel benutze. Sachen, die ich jetzt so in der letzten Zeit oder über die Jahre angesammelt habe, wo ich gesagt habe, so ey, das wollte ich aus einem bestimmten Grund und es ist mindestens so geil, wie ich gedacht habe, ist zum Beispiel der Fender Bassman, das besagte Space Echo. Alter, ich kann mich erinnern, nächtelang saß ich davor völlig bekifft und habe crazy Soundscapes, so Dub-mäßig gemacht irgendwie mit diesem Echo-Gerät. Es macht auch einfach Spaß, genau wie diese alte Synthesizer, weil das halt einfach händisch ist. Und Alter, ich habe ja erst angefangen überhaupt, ich hatte ja auch eine alte Bandmaschine, das ist auch nochmal ein Traumgear gewesen. Ich hatte eine 16-Spur-Tonbandmaschine und ich habe, Alter, angefangen mit Computern zu arbeiten. Digga, da war ich schon über 30, als ich angefangen habe, überhaupt mal mit Computer irgendwas aufzunehmen. Und wie gesagt, der Japan Vintage Bass ist besser als alles, was ich mir hätte je vorstellen können. Und auch dieser erste Vintage-Fender-Kombo aus den 70ern, dieser Fender-Champ, ist auch total geil. Da war auch dann genauso geil, wie ich gehofft hatte. Also so ein paar Sachen sind richtig, von denen würde ich mich niemals trennen, würde ich behaupten. Gibt es so Sachen, die du immer noch so auf der Bucketlist hast, die du dir bisher nicht erfüllt hast?
Ja, wie gesagt, ich denke, in Sachen Amps gibt es immer mal ein paar Sachen. Ja, ein Bogner Überschall hätte ich total Bock drauf. Den Engel, wie gesagt, hätte ich Bock drauf. Da gibt es schon immer mal. Und ja, Sachen, gerade bei Fender, so ein paar Sachen, die besonders gute Pedal-Platform-Amps sind, wäre cool zu haben. Allerdings gibt's da natürlich dann auch moderne Lösungen, die so ein paar Sachen, ja, der oft zitierte, die oft zitierten Rev-Amps, die ich gerne benutze, die sind ja, also dieser D20 zum Beispiel ist, glaube ich, nach dem Fender gemoddet. Ich weiß gerade nicht nach welchem, ne?
Deluxe Reverb.
Ja, genau, ich glaube nach dem Deluxe Reverb, genau. Ne? Und da sind natürlich so ein bisschen die modernen Features wie der Impulse Response Loader, der eingebaute. Ja, da denke ich mir dann halt so, okay, das kann ich jetzt mit einem Amp machen, mit dem ich zweifelsweise auch noch einfach aufnehmen kann, was ich auch gerade ja mache und so weiter und so fort. Also da bin ich immer so ein bisschen hin und her. Das sind so Sachen, wenn ich mal so richtig reich werde, dann würde ich mir auch ein paar alte Marshalls und ein paar alte Fender Amps holen. Wahrscheinlich Amps überwiegend, kann man eigentlich fast sagen.
Und bei mir, ich bin ja nun auch nicht richtig reich, aber für mich waren diese Entscheidungen, diese Amps zu kaufen, einfach weil, ja, das macht mir Freude, die zu haben im Haus, die anzugucken, die um mich zu haben. Das ist für mich Feng Shui, so, weißt du, diese alten geilen Amps, da fühle ich mich einfach geil, komme ich mir richtig fett geil vor, ne? So meine ich das nicht, aber ich fühle mich gut, wenn ich durchs Haus gehe und diese wunderschönen Möbelstücke mich umgeben, die man sogar benutzen kann und laut sein kann damit. Also für mich war das zum Beispiel total wichtig, das Original irgendwie zu Hause zu haben, die man dann ganz gezielt aus dem Regal wie ein gutes Gewürz nehmen kann. Es gibt natürlich das Multigewürz, was alles kann. Ich glaube aber schon so an so Mojo. Also ich bin mittlerweile ja auch irgendwie praktisch, schnelle Lösung. Deswegen, ne, wir schulden euch eine neue digitale Flirt-Folge. Ich bin da ja auch live auch krass umgestiegen und so. Aber zu Hause und im Studio beim Komponieren und insbesondere beim Produzieren finde ich das schon geil, dass du so ein großes Gewürzregal hast, an dem man sich bedienen kann. Was ich immer noch haben wollte, was ich genauso gerne, also was glaube ich meine Nummer eins ist, wenn ich darüber nachdenke, ist ein 70er, früh 80er Jahre zweiter, ein Fender Precision Bass und zwar in einem Natural Finish. Also, weißt du, so Naturholz, der so aussieht wie von so einer 70er Jahre, ja, so eine 70er Jahre Soul Band oder so. Das ist immer noch, finde ich, auch immer noch wahnsinnig geil, so ein Ding.
Ich weiß genau, was du
auch
meinst.
Auch ein Prezi,
ja.
Genau. Wahrscheinlich auch ein 70er Modell oder so. Die kosten momentan einfach zu viel, aber so ein Natural Finish finde ich eh geil, finde ich auch bei Telecasters total geil. Das wollte ich immer haben, habe ich mir vor 4 Jahren oder so erfüllt, auch eine 80er Japan-Serie, eine Tele, auch in einem Natural Finish. Das finde ich geil. Ich hätte gerne noch diverse Fender Amps, zum Beispiel ein Super Reverb 4x10er. Ich bin ja großer Fan von 10er Speakern. Ein Vibrolux ist auch einer meiner Lieblingsdinger, so ein 2x10er. Die sind leider sehr, sehr teuer. Und wahrscheinlich, aber das Größte wäre wahrscheinlich neben diesem Natur-Finish-Prezi eine SG-Special. Und zwar eine Originale aus den 60er oder 70ern. Halt eine mit 2 P90ern, eine Gibson SG, weiß-rot, wäre mir eigentlich fast egal in dem Falle. Ich hätte mal fast eine gekauft mit Anfang 30. Da hatte ich mir genau 6.000 Euro gespart. Einfach nicht auf was hingespart, sondern die hatte ich. Und da wurde mir die in Hamburg angeboten. Und da dachte ich so, Alter, die wird niemals im Wert runtergehen. Aber irgendwie war mir das dann zu risky, jeden Pfennig, den ich hatte, irgendwie in eine Gitarre zu stecken. Aber da hatte ich schon dran gedacht, Alter, das ist ein Investment, du wolltest die immer haben. Habe ich dann nicht gemacht. Bin ich auch ganz froh drüber, weil ich mit den 6.000 Euro dann langfristig ganz andere, schönere, wichtigere Sachen machen konnte. Und ich glaube, ich hätte gerne so eine richtig klassische Martin-Akustikgitarre. Ich habe eine ganz gute Yamaha-Akustikgitarre, aber ich glaube, ich hätte gerne eine andere. Irgendwie, die ich habe, die steht mir nicht und irgendwie, die ist so ein bisschen, keine Ahnung, gefällt mir nicht so richtig.
Gab es Sachen, die du gekauft hast in diesem ganzen Gearwahn, von denen du gar nicht unbedingt dachtest, dass du sie gebraucht hättest? Hat sich irgendwas offenbart? Gab es noch was eine Gitarre oder ein Stück Gear, was etwas offenbart hat, was du gar nicht erwartet hast?
Ja, die Frage würde ich gerne erstmal an dich zurückgeben, weil ich das Gefühl habe, dass du dir in den letzten Jahren viel mehr neue Sachen gekauft hast oder auch in neue Richtungen experimentiert hast als ich. Mhm. Ich bin schon die letzten 10 Jahre total auf diesem immer überall die Fühler überall haben, was Gear betrifft, aber du warst ja lange sehr, sehr eindimensional und das meine ich nicht wertend aufgestellt und jetzt flutet sich bei dir das Gearzimmer. Also wie ist das bei dir? Was wusstest du, wovon wusstest du nicht, dass du es eigentlich unbedingt brauchst?
Also das jüngste Beispiel, und da gibt es auch ein bisschen Crossover mit einer Traumgitarre und einer Frage, die ich dir vorher gestellt habe, nämlich ob Traumgitarren immer off the shelf sein müssen oder auch Mod-Projekte sein können. Und zwar tatsächlich mein letztes Projekt, diese J-Mascus Squire. Die habe ich mal in einem Video gesehen und die fand ich so schön, dass ich sie unbedingt haben wollte. Also wirklich nur, weil sie so schön war. Und
wie J-Mascus selber auch.
Kann ich nicht mitreden. Ich habe gerade nicht so ganz offen. Obwohl doch, ich kann mir.
Total schöner Mensch,
guckst du mal. Doch, ich kann mir gerade so ungefähr. Ich weiß so ungefähr, wie er aussieht. Ja, die Gitarre fand ich wunderschön, wollte sie unbedingt haben. Habe ich aber lange aufgeschoben, weil ich wusste, ey, die kriegst du immer für $500, ist okay, kannst du irgendwann mal machen. Und dann hat sich aber natürlich das auch so ein bisschen verselbstständigt, als dann hier dieser Aluminiumhals rumlag. Der ist aber gar nicht unbedingt. Der Kern dieser ganzen Sache. Der Kern der ganzen Sache ist die Pickup-Bestückung, die ich zwar ausgetauscht habe, aber ich habe jetzt jahrelang Gitarren mit einem Pickup gespielt. Ja, straightforward, High Gain, ein High Gain Sound und Vollgas so. Und mochte und mag auch nach wie vor diesen minimalistischen Anspruch an Gear. Bei der Gitarre ist es jetzt so, seit ich die zusammengebastelt habe mit Pickup-Upgrade und allem, dass ich ständig andere Sounds spiele. Ja, und auch tatsächlich das sogar auch in meinem Songwriting jetzt schon eine relativ große Rolle spielt. So, ja, auf einmal gibt es halt so, keine Ahnung, so richtig hässliche Dirty Clean Tones und bla bla bla. Alles so Zeug, was ich auf einmal in meine Songs einbaue. Einfach, weil die Gitarre so viele Sounds in sich drin hat irgendwie und gepaart mit den ganzen Pedalen, das ist wahrscheinlich der andere Punkt, auf den du ansprichst, habe ich auf einmal das Gefühl, dass ich so total viele Sounds auf Zugriff habe und ja, jobbedingt bei Cultefax ist es ja so, dass ich sowieso ständig auch Pedale teste oder Demo-Videos machen muss für Pedale, die ich verkaufe. Und da ist es jetzt auch oft so, dass ich irgendwie ein Pedal mal anstöpsel und so denke, boah, geil, hier könnte ich mir so einen Sound für Songwriting auch vorstellen. Und das sind eigentlich die beiden Offenbarungen so der letzten Jahre oder auch jüngsten Erfahrungen, wie viele coole Sounds man machen kann, die doch auch irgendwie sogar zu meiner eigentlich sehr extremen Mucke passen.
Bei mir sind das so Sachen, die eigentlich eher durch Zufall passiert sind. Ich zum Beispiel, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hast, was ist das langweiligste Gitarrenpedal der Welt, hätte ich gesagt, ein Tube Screamer. Das habe ich immer gesagt, ist so Dad Rock mäßig, so Leute, die nicht richtig Metal spielen wollen, sondern mal, hey, für ein geiles Blues-Rock-Solo mal auf einen Tube Screamer treten wollen und sich richtig tierisch vorkommen. Weit gefehlt, habe ich mich extrem getäuscht. Irgendwann hatte ich dann selber einen Tube Screamer und mir ist aufgefallen, dass ich kein Pedal der ganzen Welt, glaube ich, so viel benutzt habe in irgendwelchen Aufnahmesituationen wie ein Tube Screamer. Ich habe mittlerweile verschiedene, mein Lieblings-Tube Screamer habe ich selber gebaut. Also ich lag weit falsch damit. Tube Screamer ist für mich das wichtigste und geilste und elementarste Pedal und auch gerade im Metal-Kontext kann man extrem viele geile Sachen damit machen. Ich habe von Orion-Effekte mal in den frühen 2010er Jahren durch Zufall für meine Tätigkeit als Journalist beim Gitarrenmagazin zum Testen Blackmail-Pedal zugekriegt. Das ist ein Klon von einem Russen-Muff, der einfach gepimpt ist oder so. Ich glaube, nach Kurt Ebelhäusers Gusto irgendwie getweakt wurde. Das Pedal heißt auch einfach, glaube ich, Blackmail, wenn ich mich nicht täusche. Quasi ein Signature-Pedal vom Kurt Ebelhäuser. So, ich kann mit der Band sonst nicht so mega viel anfangen, obwohl ich den Eido sehr gerne mag. Grüße gehen raus. Aber war nie so richtig mein Ding, soundmäßig. Und das meine ich auch nicht wertend. Aber dieses Pedal, ey, auf jeder Manta-Platte ist das für einen Bass drauf. Das ist der beste, klingendste Muff. Und ich bin kein riesiger Big Muff-Fan, aber das Pedal klingt wirklich tierisch. Gerade für einen Bass finde ich es absolut super. Und von mir hier oft schon erwähnt, das DOD Grunge, absoluter Zufallsfund, habe ich so geile Sachen mitgemacht. Und ich bin dann auch irgendwann ungewollt an einen Orange OR120 von 1976 gekommen. Ich war nie Orange-Fan, ich habe mir nie was aus Orange gemacht, bis heute nicht. Außer, dass ich die Caps ganz gut finde. Aber das ist ein richtig geiler Rock'n'Roll-Vintage-Amps, der auch perfekt mit allen Pedalen klarkommt, der auch für viele Overdubs irgendwie und vor allen Dingen auch auf den ersten zwei oder drei Manta-Alben auch für die Bassfrequenzen zuständig waren mit dem Octaver und eben diese Mischung mit dem Blackmail von Orion Effekte und dem Orange OR 120, der Manta Bass-Sound ist oder war damals total geil. Das sind so Sachen, die ich wusste ich nicht, dass ich sie brauche und mich von ihnen jetzt ungern wieder trennen würde. Wenn wir über so viel Equipment reden, Simon, ich meine, wir haben ja beide nun einiges. Du verkaufst mehr als ich, dir fällt es leichter, dich auch von Sachen wieder zu trennen. Ist teurer immer gleich besser?
Oft ja. Muss man leider sagen.
Ich liebe deine Antwort.
Oft ja. Die Antwort ist irgendwo zwischen Jein und oft ja. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass gerade mit so ein paar günstigeren Gitarren, die ich geschossen habe, manchmal sind da richtige Goldstücke dabei. Ich hatte eine Ibanez, die billigste Ibanez, die ich als Endorser damals mir gekauft habe, war so geil, dass die sofort zu meiner Haupt-Live-Gitarre geworden ist. Und es lag unter anderem daran, dass sie sich einfach gut gespielt hat. Die hatte ein Ahorn-Griffbrett, war auch meine erste Gitarre, dass ich mit Ahorn-Griffbrett. Und da waren die Masio Deactivator drin. Das war auch die erste Gitarre mit einem, quasi, die schon ein Aftermarket-Pickup drin hatte, der so viel geiler klang als alle Ibanez-Pickups, die sonst in den Gitarren, in den teureren drin waren, dass die Gitarre mich komplett umgehauen hat. Aber ich habe leider auch oft schon günstige Gitarren gekauft von der Stange, die leider einfach nicht geil waren. Was wahrscheinlich die große Kunst ist, ist für einen schmalen Taler richtig gute Gebrauchtgear zu finden. So, da gibt es natürlich immer mal Sachen, die
hatten wir schon, ja, ja, hier. Es wird immer, immer schwieriger.
Das auf jeden Fall, ja. Weil die Leute, ne, sind mittlerweile auf diesem ich weiß, was ich habe Trip so und alles ist teuer und das ist so ein Ding. Aber ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich würde mal sagen, in drei Viertel der Fälle ist es so, dass ich mit etwas teureren Gitarren ja zum bessere Erfahrung gemacht habe als jetzt mit den wirklich günstigen Importserien zum Beispiel. Ja.
Bei mir ist es wirklich ganz anders. Ich habe gerade mit billigen Sachen, ich sage jetzt nicht, dass die besser sind qualitativ, aber ich habe gerade mit billigen Sachen die unglaublichsten Dinge anstellen können. Ich erwähnte eben dieses DOD Grunge Pedal, aber eine meiner ersten Gitarren war eine habe ich auch schon öfters drüber gesprochen, eine Squier Telecaster Custom 2 mit P90ern drin, wo ich dann einfach einen Humbucker eingebaut habe und in den Hals einen besseren P90er, aber die Gitarre hat damals von der Stange, glaube ich, 215 Euro gekostet, 2007 oder so. Damit habe ich das ganze erste Manta-Album aufgenommen, da mit einer 200-Euro-Gitarre. Da hatte ich noch nicht mal eine Bariton von LTD oder sowas. Ne? Und es mit derselben Gitarre habe ich auch die neue Manta-Platte übrigens aufgenommen. Die ganze Platte habe ich mit dieser 200 Tacken Gitarre eingespielt. Ich hatte jetzt darüber geredet, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich hatte so eine Harley-Benton-Gitarre einfach mal irgendwie probiert zu kaufen, so eine Double-Cut, weil ich im Internet krasse Sachen drüber gelesen habe. Das ist mittlerweile meine Lieblingsgitarre. Ich spiele keine Gitarre wie die so oft, weil es einfach eine geile Gitarre ist für sehr, sehr wenig Geld. Ich hab die Elektronik neu gemacht, ich habe die gut eingestellt und habe den Pickup ein bisschen höher gesetzt. Und auch was Mikrofone betrifft, ich habe wirklich viele teure, geile Mikrofone, neue, Vintage, den ganzen Scheiß, die ganze Palette. Die neue Manta-Platte habe ich mit dem SM57 in der Hand in meinem Schlafzimmer eingesungen, einfach weil es sich geil anfühlte und geil brutal klang. Also für mich zählt das ist teurer gleich besser überhaupt nicht. Ich verstehe natürlich, dass die allgemeine Qualität in den meisten der Fälle, wie du sagst, schon besser ist. In meiner Erfahrung oder in dem, wie ich diese Sache nutze als Werkzeuge, trifft es auf jeden Fall nicht zu.
Ja, ich sag mal, ich habe jetzt ja gerade nochmal die Jamescus auch angesprochen. Die zum Beispiel war auch mit einer der billigsten Gitarren, die ich mir je gekauft habe. Und das war eine Gitarre, wo ich sagen würde, out of the box müsste man an der nichts verändern. Und die ist trotzdem geil. Und ich finde auch, dass die Squier ist sowieso ein gutes Beispiel. Ich habe das Gefühl, Fender haben total begriffen, dass man eine günstige Marke auch cool machen kann. Ja, und ich finde, Squier hat mittlerweile eigentlich, das ist nicht so wie bei Gibson und Epiphone, ja, irgendwie.
Ich finde, es gibt auch gute Epiphone-Gitarren.
Absolut, aber allgemein würde ich sagen, dass es mittlerweile sehr, sehr viel coole Squier-Gitarren-Bässe gibt. Bass 6 vor allem auch haben sie mit Squier mehr gemacht als mit Fender in den letzten Jahren. Und die Dinger sind auch cool und die Leute mögen die. Mein Kumpel Miller hat sich gerade einen gebraucht geschossen und ist total happy damit. Also ich finde, dass Squire ein gutes Beispiel dafür sind, wie man es richtig macht mit günstigen Instrumenten und die auch irgendwie hip sind. Ja, in einem guten, ich meine das positiv.
Ich habe mir eine neue, brandneue Epiphone gerade vor einem Jahr gekauft, habe ich hier auch schon drüber gesprochen, auch eine meiner absoluten momentanen Lieblingsgitarren mit Mini-Humbuckern, eine Epiphone Crestwood Custom, könnt ihr euch mal angucken, in Sherry Rot, ist der absolute Wahnsinn, total geile Gitarre, stehe ich sehr drauf, ich weiß aber, was du meinst, ich bin im Zweifel auch eher Team Squire und nicht Team Epiphone, das liegt aber auch daran, weil ich mehr Team Fender und weniger Team Gibson bin.
Ja, fair enough.
Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber diese Epiphone, die Crestwood Custom, die Tremotone, wirklich sehr, sehr geile Gitarre. Ich sehe gerade, die kostet $600 neu. Ich habe sie, glaube ich, für 430 jemandem abschwatzen können, nagelneu. Mhm. So im Laden, der die einfach nicht losgeworden ist. Ja, Simon, viel über Equipment geredet. Ist noch irgendwas offen?
Ich würde sagen, ja. Wir haben beide noch einen letzten Punkt, der auf uns beide zutrifft. Wir haben beide auch schon mal Gitarren designt, wenn ich mich nicht irre. Bei dir.
Das stimmt. Ja, ich glaube, du mehr, mhm. weil da an deinen Designs konnten sich auch andere erfreuen. Ich habe halt einmal mit Vertikalgitarren, mhm. Grüße gehen raus, meine einzige Sonderanfertigung, die ich habe, meine Signature-Gitarre, so weit würde ich ja auch nicht gehen, aber ja, eine Custom-Made-Gitarre nur für mich. Die habe ich auf tatsächlich den Body aufgemalt und konnte genau mir wünschen, wie die gefertigt wird, und ich lobe diese Gitarre oft. Das ist auf jeden Fall eine geile Bariton-Gitarre und die auch zum Einsatz kommt, wenn ich sie im Studio spiele, wenn ich eine Bariton brauche, weil sie einfach so dermaßen geil klingt und sich unfassbar geil spielen lässt. Die hat wirklich, also einen geilen, dünnen Hals. Das ist wirklich, als wenn du auf so einer Fender-Strat spielst oder so. Aber natürlich völlig wuchtig, heftig. Sieht crazy aus, kann man sich im Internet, findet man mich vielleicht mal irgendwie 2018, 2019 rum mit dieser Gitarre live. Jetzt würde ich die nicht mehr spielen, weil die mir einfach viel zu wertvoll ist und ich würde die nicht mehr mit auf Tour schleppen. Aber ja, da durfte ich mal irgendwie mich austoben, mir selber was ausdenken, was auch sehr, sehr geil umgesetzt wurde.
Hm. Ja, coole Gitarre auf jeden Fall. Ich habe die ja auch schon ein paar Mal spielen dürfen bei dir. Gefällt mir sehr gut. Ich mag die Form auch total gerne, muss ich sagen.
Sehr eigenartige Form, so richtig zuordnen kann ich es eigentlich nicht. Es ist so, ja, so Double Cut, aber der Undercut ist kleiner als der obere und der Rest ist irgendwie, ja, so eine völlig absurde SG-mäßig irgendwie, keine Ahnung. Und der Hals halt eben Bariton und die Kopfplatte von einer Firebird. So, ne, was ich, eine Firebird, hier, weißt du, es fällt mir jetzt gerade ein, eine originale Firebird in Naturfinish könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe mit Harpers Guitars mal zwei Gitarren designt, irgendwie vor Jahren. Als Robert gerade, glaube ich, angefangen hat, sein Gitarrenbau-Business langsam so richtig ernst zu nehmen, da wurde der mir mal vorgestellt und dann haben wir uns getroffen und haben zusammen so eine Metal-Telecaster entworfen und die dann Sludge genannt. Und das war ziemlich cool auf jeden Fall. Die allercoolste Erfahrung eigentlich, ich glaube, und das kann man sagen mit allem, wo ich meine Finger mit im Spiel hatte, war das Headstock-Design dieser Gitarre. Weil da habe ich irgendwie Robert nur so gesagt, irgendwie so eine grobe Idee gegeben. Und meine grobe Idee war, ja, ich will irgendwie schon einen verschlankten, modernen, reversed Headstock. Aber ich stehe auf klassische Fender-Sachen wie Ahorn-Griffbrett und Ahorn-Headstock sozusagen. Und ich will das auch von dem Fender-Headstock, dieser Knubbel, ja, den du zum Beispiel an der Strat hast, ja, diesen kreisrunden Part vorne dran am Headstock. Ich will, dass irgendwas vom klassischen Fender-Design in dem Headstock mit drin ist.
Okay.
Und dann hat mir Robert seinen ersten Entwurf geschickt und es war sofort perfekt. Also es war wirklich ein unfassbar...
Geil.
Also sofort gelandet irgendwie so. Und also Respekt an Robert, der... denn ich bin ja nicht gut, ich kann keine... 3D-Programme benutzen. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig gut im Zeichnen. Ich kann den Leuten nur sagen, was mir vorschwebt oder grobe Zeichnungen machen.
Geht bei mir, ist genau das Gleiche.
Ja, und wenn dann jemand irgendwie, wenn man sich so verstanden fühlt von jemandem irgendwie, wenn es da so eine Symbiose gibt, ist natürlich super cool. Ja, und dann haben wir nochmal eine andere Gitarre gemacht. Judge hieß die dann. Das war eine Jazzmaster-Form, auch verschlankt und metalmäßiger gemacht. Das waren coole Sachen. Und ansonsten, ich sag jetzt mal diesen Horizon Limited Run, an dem ich beteiligt war, den würde ich jetzt nicht als Gitarrendesign bezeichnen, da habe ich ja nur Specs verändert. Aber ja, das war auf jeden Fall cool, sowas mal gemacht zu haben. Und ja, Vertikal verkauft also deine Form nicht oder baut die sonst nicht oder wie?
Nein, nein, das war ein Einzelstück. Okay. Und das soll auch unbedingt so bleiben. Das war auch Teil des Deals, okay. Dass die nicht an irgendjemand. Nee, das war mir damals total wichtig, dass das nur eine ist, die es einmal gibt. Und zwar nur für mich. Das war so für mich der Appeal bei der ganzen Sache.
Okay, das ist cool.
Ja. Ja, das war für mich persönlich wichtig. Und ich hänge sie jetzt auch gerade. Neben einem riesigen NWA-Poster sieht sie sehr gut aus. Simon, danke fürs Gespräch. Ja, Alter, ja. War sehr extrem gearlastig. Aber selbst für euch da draußen, die vielleicht jetzt selber nicht aktive Musiker oder Musikerinnen sind oder so gear-affin sind, wie wir es selber sind, ihr versteht wahrscheinlich das Feuer, mit dem wir über das ganze Ding und über die Thematik reden. Die Leidenschaft lässt mich nicht so richtig los. Ich habe hier jetzt gerade, während wir sprechen, auch diverse Tabs offen von Sachen, die ich gerne hätte und so. Bin aber eigentlich gerade auf dem Verkaufmodus, weil ich eigentlich gerne ein bisschen Geld hätte und jetzt gerade meine Liste gemacht habe von Sachen, von denen ich mich trennen kann, um ein bisschen liquide zu werden. Das sind aber in 99% der Fälle eher so Studio-Sachen. Mic Preamps oder so Studio-Zeug halt einfach. Ne? Das ist für mich zum Beispiel. Das ist für mich nicht romantisch konnotiert. Mhm. Da habe ich keine irgendwie romantisches Verhältnis zu oder sowas. Aber ich hätte gerne ein bisschen Spielgeld wieder, mit dem ich dann irgendwelche anderen Sachen anstellen kann.
Fair enough, ja.
Simon, gehabt dich wohl. Bis zum nächsten Mal. Haust du rein.
Mach's gut, ciao.
Serve one master, that is destruction.